Adelheid Picha, Andrea Marion Degler, Marlene Dolores Schmiedinger, Rosi Erika Burkhardt, Elisabeth Bibiane Zeller.
Salzburg. So eine Stadt. Und so ein trister Bahnhof. Damit man wenigstens die Festung sehen könnte. Ja. 4 Minuten Salzburg. Aha. Du bist es, Andrea? Mhm.
Störe ich dich?
Eine sehr herzliche Begrüßung ist das nicht.
Nein, nein, entschuldige. Grüß dich, Andrea. Weißt du, dass ausgerechnet du da bist, ist doch eigenartig.
So.
Da läufst du mir davon, bis Düsseldorf läufst du, und dann kommst du trotzdem dauernd wieder.
Tja, so ist das mit den sogenannten Davongelaufenen. Man wird sie lange nicht los.
Ah, fängst du schon wieder an, paradox zu sein? Was heißt sogenannte Davongelaufene?
Doch, Günther, du bildest dir etwas darauf ein, wie gut du formulieren kannst, und dann sagst du, ich sei paradox.
Hm?
Paradox heißt laut Lexikon im Gegensatz zueinander stehend. Also müssen es zwei Dinge sein. Eine Sache allein kann nicht paradox sein.
Hm? Schau, schau. Die Andrea und schaut im Lexikon nach. Mhm. Ist das was Neues? Hat's dir dein neuester Verehrer oder Mann oder was beigebracht?
Nein, das warst du.
Aha. Mit Langzeitwirkung oder Spätzündung. Nicht mehr zu meiner Zeit wirksam gewesen. Da hast du bestenfalls das Telefonbuch gelesen. Mhm.
Bist du schon wieder ungerecht?
Verzeih, immerhin. Den kleinen Prinzen hast du ja damals gelesen. Die Erzählungen von Thomas Mann.
Ja, und von Doderer.
Aber bei der Strudelhofstiege bist du über Seite 40 nicht hinausgekommen.
Das habe ich längst ausgelesen.
Oh, naja, und dann...
Ja. Hör auf, ich weiß ja, es waren alles Bücher, die du mir geschenkt hast. Wozu das alles? Aber woher hätte ich denn lesen lernen sollen? Doch nicht in der Schule.
Nein, und noch dazu, wo du doch nur zur Schule gegangen bist und nie in die Schule. Hm?
Genug. Hast du mich deshalb kommen lassen?
Ich habe dich nicht kommen lassen. Du bist von selber gekommen. Immer kommst du von selber. Seit 3 Jahren kommst du täglich 10 bis 20 Mal von selber. In der Früh als erstes. Und am Abend sitzt du auch noch an meinem Bett, seit du fortgelaufen bist. Sag ja, das ist das Paradoxe. Und im Übrigen kann man sehr wohl sagen, du bist paradox, überhaupt du. Du widersprichst dir selber. Das, was du getan hast, hat meistens dem widersprochen, was du gesagt hast. Oder umgekehrt.
Und trotzdem hast du mich so geliebt. Angeblich so geliebt.
Das angeblich war schon wieder nicht notwendig. Jawohl, ich habe dich geliebt. Trotzdem. Und, dass du es weißt, ich liebe dich immer noch. Ja, ich liebe dich. Oh, ach du lieber Gott.
Ja, ja. Im entscheidenden Moment hast du dann immer ausgelassen.
Oh, das kann man nun wirklich nicht sagen.
Du weißt doch, dass ich das jetzt bildlich meine. Deine Vorzüge als Liebhaber bleiben unbestritten.
Aha, immer noch? Du wirst doch inzwischen einige Vergleichsmöglichkeiten mehr haben.
Komm. Jetzt bist du geschmacklos.
Was ist daran geschmacklos? Es war nur eine Vermutung. Entweder sie stimmt oder sie stimmt nicht. Jetzt hast du ja keinen eifersüchtigen Günther mehr, der dir Verhaltens- und Kleidungsvorschriften macht. Passt dir übrigens bestens, das Kleid.
Mhm. Ich hab's damals zu Pfingsten in Salzburg angehabt.
Tja, weißt du noch? Mhm. Es war ein großes Fest, ein Rausch, ein... Dir habe ich als einziger nach der Barbara meinen Löwen in der Siegmund-Hafner-Gasse gezeigt. Oder besser, ich habe dich ihm gezeigt. Du warst es würdig, ihm vorgestellt zu werden. Mhm. Barbara, warum kommst du erst jetzt?
Tja, vermutlich hat die jüngere Vergangenheit Vorrang.
Oh, das scheint nur so, das scheint nur so.
Oh, du liebst sie doch.
Ja, immer noch. Aber nicht so wie dich.
Du hast ein großes Herz.
Kein großes, aber ein sehr verwinkeltes.
Und in jedem Winkel eine Liebe.
Vielleicht. Auch wenn's von dir ironisch gemeint ist. Aber du stehst nicht in irgendeinem Winkel. Dir ist der ganze Herzensraum gewidmet. Der ganze.
Du sprichst geschwollen und altmodisch. Old-fashioned, würdest du in deiner Werbesprache vermutlich sagen.
Oft, wenn man sehr ehrlich ist, wirkt man altmodisch. Vielleicht, weil Ehrlichkeit eben altmodisch ist.
Du gibst Bonbons von dir?
Hör doch auf, mich zu analysieren. Ich spreche nicht anders als vor 20 Jahren. Du lieber Himmel, so lange ist das schon her.
Genau sogar. 20. Ich bin beim Löwen in der Sigmund-Hafner-Gasse gestanden.
Ja, und du hast ihm die Hand ins Maul gelegt. Davon gibt's ein Foto. Ich habe niemals mehr jemanden mit unserem Löwen fotografiert.
Warum sagst du das?
Weil ich möchte, dass du daraus siehst, wie ich dich liebe. Barbara, ich liebe dich.
Ach, Günther.
Vergiss nicht, wir sind noch Mann und Frau.
Aber wir sind doch geschieden.
Ja, nach weltlichem Recht vielleicht, aber vor Gott bist nur du meine Frau. Niemals kann es wer anderes sein. Und auch dein komischer Carly oder wie er heißt, ach ja, Toni, also der kann ebenfalls nie wirklich dein Mann sein, weil ich das bin.
So gläubig bist du. Seit wann?
Barbara, ich bitte dich. Komm wieder zu mir. Lass alles liegen und stehen und komm zu mir zurück. Du wirst es nie bereuen.
Ach, lass doch. Ich will solche Szenen nicht. Wie stellst du dir denn das vor?
Ganz einfach. Du kommst zu mir. Da gehörst du hin.
Sei wieder vernünftig, ja? Bitte.
Also vernünftig bin ich nur, wenn ich dich nicht mehr liebe.
Das hättest du dir sehr viel früher überlegen sollen. Und wahrscheinlich würdest du heute genauso sein wie damals. Oder besser nicht gleich heute, aber doch nach ein, zwei Jahren. Es kommt eine mit langen schwarzen Haaren und Günther ist hingerissen. Gewinnt sie natürlich für sich, das kann er ja. Und das geheiratete Dummerl sitzt schon wieder zu Hause und wartet und lässt sich Geschichten erzählen, die auf der müdesten Witzseite keinen Platz mehr finden. Von Überstunden, Dienstreisen und ähnlichen lästigen Verpflichtungen. Wie ist denn das eigentlich jetzt? Ähnliche Regelung?
Barbara, ich wollte mich nur gemeinsam mit dir an unser Salzburg erinnern.
Oh. Und da komme ich mit solchen Banalitäten, nicht wahr? Statt dass ich sage, weißt du noch, damals die Hochzeitsreise, die Glocken haben geläutet, die Sonne hat geschienen, der laue Abend, die weißen Rosen im Hotelzimmer.
Weiße Rosen bringen Unglück.
Vermutlich waren die Rosen schuld. Sonst wäre es also anders ausgegangen.
Wer weiß. Ich habe das Hotel übrigens nie mehr seither betreten.
Dieses nicht. Aber einige andere in unmittelbarer Umgebung wohl.
Barbara, du steckst voll von Vorwürfen gegen mich. Hätte ich sollen wie ein Mönch...
Oh, nein. Aber Günther, du und dein Mönch. Es sind keine Vorwürfe. Fakten sind es. Ich will damit nur, dass du dich nicht verrennst. Schau, Salzburg, das bin nicht ich. Oder zumindest nicht nur ich.
Aber ich werde dich doch bei all deiner Nüchternheit fragen dürfen, ob's schön war, ob's für dich schön war, dieses Salzburg vor 20 Jahren. Und schließlich auch noch ein paar Jahre nachher.
Das musst du mich nicht fragen. Es war ja wirklich unsere Stadt. Wir haben sie gemeinsam entdeckt. Gasse für Gasse. Haus für Haus, Kirche für Kirche. Du weißt genau, was für ein Erlebnis das für mich war.
Bist du glücklich mit deinem Toni?
Ich habe einen lieben, treuen Mann. Ich habe einen sehr schönen Beruf. Und ich habe zwei liebe Kinder.
Ich habe dich gefragt, ob du glücklich bist.
Ich habe dir Antwort gegeben.
Zwei liebe Kinder. Wir wollten auch welche.
Ich wollte welche.
Naja, ich wollte sie nicht sofort.
Nach 8 Jahren. So plötzlich wäre das ja nicht gewesen.
Ich bin bis zum heutigen Tag um diese Kinder betrogen geblieben.
Vielleicht willst du sie bis zum heutigen Tag gar nicht wirklich.
Ich habe schon ihre Namen gewusst. Susanna und Michael.
Susanna und Michael. War es denn nicht mit einer anderen möglich? Ich meine, du könntest doch noch heute deine Susanna...
Barbara, verstehst du denn nicht? Ich habe auch oft versucht, mir das vorzustellen. Es geht nicht. Die müssen von dir sein. Oder gar nicht.
Ob das nicht Selbstbetrug ist? Irgendwelche Gründe hast du ja immer gehabt. Zuerst waren wir zu jung, dann haben wir kein Geld gehabt, dann war die Wohnung zu klein.
Ich weiß. Bettelarme Leute auf Zimmer, Küche, haben 10 Kinder und sind glücklich.
Ja. Es ist zwar ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip stimmt's. Du weißt immer alles in der Theorie. Und in der Wirklichkeit machst du es anders. Oft genau das Gegenteil.
Ja, das ist der Kern meines Wesens.
Oh, Günther, du kokettierst damit sonst gar nichts. Wenn man so etwas einmal erkannt hat, kann man auch etwas dagegen tun.
So? Wenn ich erkenne, dass ich braune Augen habe, ich möchte aber so gern blaue, dann kann ich was dagegen unternehmen? Tja, ausstechen kann ich sie mir. Das ist aber auch nur eine halbe Lösung. Oh nein, Barbara. Ich werde keine Kinder haben. Von dir nicht und von niemandem. Ich habe Vaters Geschäft nicht weitergeführt, obwohl er es so gern wollte, und ich werde auch der Letzte meines Geschlechtes sein. Bei Königen und solchen Leuten ist das eine Katastrophe, aber bei mir ist es höchstens mein ganz persönliches Problem. Im Übrigen können sich Susanna und Michael bei mir vielleicht bedanken. Die Welt, in die hinein ich sie zeugen würde, ist nicht sehr zukunftssicher. Mit 20 oder 30 müssten die zwei vielleicht schon in Gasmasken schlafen oder im Atombunker das Überleben üben.
Da dürften Millionen von Menschen keine Kinder mehr in die Welt setzen.
Na, dürften sie auch nicht.
Dann gehöre ich eben auch zu diesen Verantwortungslosen.
Trotzdem, mit dir hätte ich gern welche. Wahrscheinlich bist du noch Lehrerin, und erfolgreich. Ich bewundere dich.
Das hättest du ein einziges Mal damals sagen sollen.
Ich habe es mir 100.000 Mal gedacht.
Ich bin und war keine Gedankenleserin.
Von einem bestimmten Moment an geht's dann nicht mehr, etwas zu sagen. Etwas Wesentliches nämlich. Etwas, das die Situation von Grund auf verändern kann. Obwohl ich gewusst habe, dieses Nebeneinander-Herleben könnte durch ein, zwei oder meinetwegen 10 Sätze wieder zu einem Miteinander-Leben werden. Und ich sogar gewusst habe, was für Sätze das sein müssten. Ja, und noch etwas. Obwohl sie mir auf der Zunge gelegen sind, habe ich sie nicht gesagt. Hör zu, Barbara, jetzt wenigstens. Da war ein Foto von unserer Hochzeitsreise. Das Foto gibt's jetzt noch. Darauf ist dein Profil zu sehen, wie du aus dem Hotelfenster schaust, und aus dem Zimmer hinaus habe ich geknipst. Draußen ist der Sigmundsplatz und die Pferdeschwemme zu sehen. Auf dem Foto ist für mich gewissermaßen alles drauf. Ich bin drauf, vertreten durch das Dunkel des Zimmers im Vordergrund. Du etwas erhellt, weil du beim Fenster stehst. Also sind wir drauf. Und wir schauen glücklich hinaus auf diese sonnige, sommerliche Stadt. Unser Glück ist also drauf. Ach, wer das mit Worten beschreiben könnte.
Ich verstehe dich.
Und dieses Foto wollte ich in unserer kritischen Zeit, weiß Gott wie oft, zum Ausgangspunkt jener 10 Sätze machen. Aber ich war nicht dazu imstande.
Du hast es mir ein paar Tage, bevor ich dir endgültig davongelaufen bin, einmal stillschweigend auf den Kopfpolster gelegt. Das heißt, es ist da gelegen, du bist daneben gelegen und hast geschlafen. Wenn du wenigstens wach gewesen wärst und mich angeschaut hättest. Du hättest dir die 10 Sätze erspart.
Dass das nichts hilft. Dass man das alles weiß. Jetzt weiß. Und man kann nichts mehr damit anfangen. Warum denn? Du lebst, ich lebe.
Es ist einfach zu spät.
Aber wir sind doch nicht tot. Wir könnten doch noch einmal...
Es ist zu spät, Günther. Und es war auch schon so viel dazwischen.
Ja. Ich zum Beispiel... Ich war dazwischen. Und dazwischen, na, lieber Günther, ich war dir doch immer ein bisschen zu obszön, nicht? Dazwischen warst ja auch du. Und gar nicht so selten und gar nicht ungern, wie ich mich erinnere.
Also, Marlene, muss das jetzt sein?
Na geh, so ungern denkst du daran? Du denkst doch dran. Dabei wird dir ja eh immer recht wohl. Es ist ganz anregend, oder?
Ja, ist es.
Na also, es ist und war auch für mich nicht unangenehm. Immerhin, wenn ich dran denk, wie es angefangen hat. Weißt du noch?
Ja, in Salzburg.
Naja, nicht ganz. Es war 15 Kilometer außerhalb. Bis heute weiß ich nicht, wieso du damals das Zimmer partout außerhalb der Stadt nehmen wolltest.
Die Zimmer.
Also ja, aber dann war es ja doch nur eines. Sogar mit Ehebetten. Ich hab dich beruhigen müssen, ein solcher Tugendbold warst du. Und ehrlich, warum außerhalb der Stadt?
Marlene, du warst die Erste nach der Barbara.
Na und? Ach so, Salzburg. Oh, diese Pietät. Aber zu diesem Zeitpunkt hast du doch noch gar nicht gewusst.
Ja, ich hab's kommen sehen.
Kommen gesehen, Günther.
Ja, ja, ich weiß. Du hast mir erst beibringen müssen, dass es auch noch anderes gibt. Dass man eine Frau streicheln kann, liebkosen kann, dass es da Stellen gibt.
Oh ja, Stellen, Günther. Und dass man sich ebenfalls streicheln lassen kann. Ebenfalls an Stellen, nicht wahr? Dass es Höhlungen, Flächen, Erhebungen gibt, die es zu erforschen gilt. Dass oben, unten, links und rechts durcheinander kommen können. Mein Lieber, das hast du alles nicht gewusst.
Ach, woher auch? Aber du hast es mir beigebracht.
Ja, und sehr behutsam.
Dafür danke ich dir heute noch. Immerhin, es hat mich genug schockiert, dass du, noch dazu als Jüngere, das alles gewusst hast.
So. Und jetzt kommt's vermutlich wieder einmal zur Kehrseite unseres Verhältnisses. Lass mir wenigstens jetzt den Rolf in Ruhe. Dem hast du einiges zu verdanken. Naja, du weißt, was er dir verdankt.
Bitte, was? Na sag's.
Oh, Günther, er ist tot. Tot. Vor 6,5 Jahren ist er gestorben. Erinnerst du dich nicht?
Ach, ich lehne es ab, überhaupt noch einen Ton dieses blödsinnigen Themas zu hören.
Das glaube ich gern. Aber ich sage es dir Wort für Wort. Der gute Rolf war dir ein Dorn im Auge. Nachdem er zuerst als entfernter Onkel Vaterstelle an mir eingenommen hat, ist er nach einigen Jahren...
Monaten...
draufgekommen, dass ich weiblichen Geschlechts bin. Und ich bin dahinter gekommen, dass er ein Mann ist. Wohlgemerkt, das war alles vor deiner Zeit.
Ja, aber wie er das gemacht hat, wie... Perfid, der gute Onkel. Erst schleicht er sich monatelang in dein Vertrauen. Ja, sogar deine Mutter wickelt er um den Finger. Und dann entdeckt er rein zufällig, dass du ja ein Mädchen bist.
Vor lauter posthumer Eifersucht weißt du nicht mehr, was du redest. Im Übrigen hat der Rolf nie mit mir geschlafen.
Nein, nein, er war ja immer hellwach dabei.
Wortverdreher, du weißt genau, was ich meine.
Na gut, dann war er eben impotent. Sonst hätte er es getan. Und im Übrigen, so posthum ist die Eifersucht nicht. Da waren noch einige Aktivitäten zu meiner Zeit, wie du so schön sagst.
In der Übergangszeit. Dann hast du ja bestens verstanden, mich von ihm fernzuhalten. So gut, dass er daran krepiert ist.
So. Jetzt ist es also wieder einmal heraußen.
Ja, es ist heraußen. Er war allein, als ich schon gewusst habe, dass er krank ist, weil du behauptet hast, dass er simuliert, um mich davon abzuhalten, ihn zu besuchen.
Marlene!
Marlene, das ist alles, was du dazu weißt. Wie ein Hund hat er allein krepieren müssen.
Da meinst du, er wäre nicht gestorben, wenn du bei ihm gewesen wärst?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls wäre er anders gestorben. Mit einem Menschen bei sich.
Ach, du lieferst dir den Kommentar zu deinen Anschuldigungen gegen mich doch selber. Oder glaubst du, dass jeder und jede dauernd zu den verflossenen Geliebten rennen müssen, nur um nachzuschauen, ob nicht einer davon gerade stirbt? Da hätten manche viel zu tun.
Ach, Günther. Erinnerst du dich, wie wir nur, weil wir den Autobahnwegweiser Salzburg gesehen haben, prompt mitten aus anderen Verpflichtungen herausgesprungen und nach Salzburg geflitzt sind, für einen halben Tag? Schau, da auf dem Finger.
Du trägst ihn noch?
Den trage ich, solange ich lebe. Siehst du, habe ich damals in der Getreidegasse gesagt, so einen Silberring möchte ich einmal haben. Und du bist stillschweigend hineingegangen und hast ihn mir gekauft.
Ja.
Aber das war es ja noch gar nicht so sehr, sondern die Geschichte mit dem Ausflug, weißt du noch?
Natürlich.
Ein halbes Jahr später verliere ich bei einem Herbstausflug den Ring.
Tja, du warst ganz schön grantig.
Und wie? Da sind wir doch schon wieder eine Viertelstunde im Auto gesessen, als ich den Verlust bemerkt habe. Und wie du mir auf die Nerven gegangen bist, weil du so ruhig gesagt hast, du fährst jetzt zurück und suchst den Ring.
Tja.
Der ganze Wald hat gleich ausgeschaut. Eine Stunde waren wir spazieren und du willst den Ring finden. Schlagen hätte ich dich damals können wegen dieser idiotischen Suchidee. Und mich, weil ich diesen wundervollen Ring verloren habe.
Ich weiß. Gegen mich hast du ja schon aufgerieben. Gegen dich machst du sanfter.
Dann bleibst du plötzlich stehen und sagst, hier könnte es gewesen sein.
Aus Protest bist du sogar im Auto sitzen geblieben.
Ja. Du aber steigst aus, gehst 2 Meter durchs Laub, das war knietief. Dann stocherst du mit den Füßen herum, bückst dich und hast den Ring. Ich habe dich damals für gottähnlich gehalten.
Dabei war es gar kein Trick. Ich habe ihn wirklich gefunden.
Naja, und das mit der Gottähnlichkeit hast du mir schon 2 Tage nachher gründlich ausgetrieben.
2 Tage waren das nur?
Ja.
Na, müssen wir jetzt darüber reden?
Das ist dir peinlich, gell?
Schau, peinlich. Es ist unangenehm. Ich hab halt einfach nicht wollen, dass du mit deinen Professoren und Studenten auf dieses blöde Gartenfest gehst.
Und deshalb hättest du mir nicht eine Viertelpackung Abführpulver in den Kaffee schütten müssen.
Nein. Eine kleinere Dosis hätte es auch getan.
Mir scheint, du hast heute noch Vergnügen daran.
Na, jedenfalls hast du nicht hingehen können.
Vielmehr habe ich geglaubt, dass ich umkomme.
Okay, so schlimm war es doch nicht.
Ja, ja. Solange es damit verbunden ist, dass dein Wille, o Herr, geschieht, ist nichts besonders schlimm.
Oh, du tust mir Unrecht. Nach deinen Worten stehe ich da wie ein Egoist.
Der du ja überhaupt nicht bist.
Bist du vielleicht nicht egoistisch? Ein bisschen zumindest, hm?
Also, ich kenne ein gutes Beispiel dafür, dass ich's nicht bin oder nicht war. Du weißt, wie sehr ich dich wollte. Ich wollte dich zum Mann haben.
Ja?
Da war auch Konkurrenzkampf eingeschlossen, inklusive Unfairness da und dort. Aber, und zwar ein großes Aber. Wenn du zur Barbara zurückgegangen wärst, hätte ich mit keiner Wimper gezuckt.
Ja, das stimmt. Barbara gegenüber waren sie alle fair. Alle. Sie sind es immer noch. Es ist geradezu ein Phänomen.
Ich gratuliere Ihnen zur Lehramtsprüfung. Von Lehrerin zu Lehrerin gewissermaßen, auch wenn ich nur Volksschullehrerin bin.
Nur ist gut. Aber man kann mir wirklich gratulieren. Einen Tag vor der Prüfung hat mir Günther wieder einmal eine Szene wegen Rolf gemacht. Ich war so aufgeregt und dazu ist noch die Angst vor der Prüfung gekommen. Günther hat das gesehen, war wohl auch ein bisschen schuldbewusst und kommt mit einem Beruhigungsmittel, das ihm irgendein Arzt früher, ich glaube, zur Scheidung verschrieben hatte. Er gibt mir die ganze Fiole. Es waren noch 7 Pillen drin und sagt, nimm jetzt eine und eine vielleicht noch am Abend. Dann hast du morgen früh zur Prüfung wieder einen klaren Kopf. Also ich habe eine Abscheu vor solchen Pillen und habe natürlich keine genommen, auch nicht vor dem Schlafengehen. Ja, die Nacht war miserabel, ich habe kaum ein Auge zugemacht. Die Nervosität ist gegen morgen immer stärker geworden, soweit das noch möglich war. Ich wäre vermutlich imstande gewesen, wie eine Fliege rund um die Zimmerdecke zu marschieren. Wahrscheinlich können Sie sich denken, was jetzt kommt. In einem Anfall von Verzweiflung habe ich 1 Stunde vor der Prüfung alle 7 Pillen auf einmal geschluckt. Dazu eine Schale Kaffee.
Und die Prüfung?
Von der weiß sie kein Wort. Ich habe sie von der Uni abgeholt und sie gefragt, wie es ihr gegangen ist. Sie ist mir wie hypnotisiert entgegengekommen, hat immer nur ganz stupid gesagt, bringst du mich ins Bett? In ihrer Handtasche habe ich dann die leere Fiole gefunden. Aber sie ist durchgekommen.
Sie hätten sich vergiften können.
Das war mir damals völlig wurscht.
Und bei meiner Lehramtsprüfung ist es zwar ohne Drogen zugegangen, aber sonst sehr ähnlich. Am Abend vorher haben mir meine Eltern nämlich ziemlich lautstark mitgeteilt, dass sie mich enterben werden, sollte ich Günther noch ein einziges Mal treffen. Und am nächsten Tag in der Früh ist der aufmerksame Günther vor der Türe gestanden, um mich zur Prüfung zu begleiten. Auch mir war damals alles egal.
Und Sie sind durchgekommen?
Ja. Ich glaube fast, dass diese Gleichgültigkeit, die man durch diesen 2- und 3-fachen Stress gewinnt, bei den Prüfungsfragen eine Hilfe ist.
Na also. Günther als Prüfungshelfer.
Wollt ihr mir im Nachhinein ein schlechtes Gewissen oktroyieren? Was kann ich für elterliche Enterbungsdrohungen?
Sei nicht empfindlich. Aber man muss schließlich den Streit wegen eines Nebenbuhlers nicht ausgerechnet vor einer entscheidenden Prüfung ansetzen.
Weibliche Logik. Wenn du schon ihre Partei ergreifst und wenn du ihn schon Nebenbuhler nennst, dann überlege doch. Wer war denn prinzipiell überhaupt einmal schuld, dass es einen Nebenbuhler gegeben hat? Ich vielleicht?
Vielleicht ja. Denn man behält sich vielleicht einen Notausgang, wenn auf der anderen Seite ebenfalls einer besteht. Hier hat er Rolf geheißen und bei dir Erika, hm?
Oh, und vielleicht war es gerade umgekehrt, hm? Vielleicht war mein Notausgang sekundär. Wie wär's denn mit dieser Überlegung?
Sie ist vermutlich das einzig Richtige, Günther. Denn so viel ist klar. Für dich sind immer die anderen schuld. Du nie. Oder höchstens, wie du so treffend sagst, sekundär. Wenn du neben der Frau A noch eine Frau B hast, so liegt der Grund nicht bei dir, sondern bei der Frau A.
Was soll ich dazu sagen? Womöglich hat sie recht. Was meinst du, Papa?
Denk dir den Zynismus in ihren Worten weg? Und sie hat recht.
Ah, du meinst, es stimmt also. Wenn ich eine B-Frau habe, ist die A-Frau schuld.
Ja, immer.
Aber, Papa, glaubst du nicht, dass ich da einfach eine Erbschaft bei dir gemacht habe? Hm? Dass ich eben ein bisschen Abwechslung gern habe und auch ein bisschen den Reiz des Verbotenen brauche? So wie du? Hm? Was meinst du?
Jetzt spielst du den Advocatus Diaboli und ich soll dir widersprechen. Und dabei überlässt du mir die undankbare Rolle, gemeinsam mit dir mich selber verteidigen zu müssen. Denn wenigstens was dieses Thema betrifft, sitzen wir ein bisschen im selben Boot, oder? Du weißt aber, dass das Boot gar nicht so schuldbeladen ist, wie du tust.
Na, widersprich mir doch. Ich würde es gern aus deinem Mund hören und bin sehr neugierig darauf, was dir dazu einfällt.
Also, deine eigenen Gründe dafür, dass du neben der Marlene noch die Erika gehabt hast oder umgekehrt, die kennst du ja selber am besten.
Du, es ist gar nicht so leicht, dabei klar zu sehen.
Na, streng dich halt an. Bei mir, da erzähle ich dir doch auch nichts Neues, war halt die Mama schuld.
Also, der Mama gehst du fürchterlich ab. Seit du tot bist, und das ist jetzt immerhin schon
11.
Wahnsinn. Also 11 Jahre her. Also seit der Zeit redet sie von dir mit und ohne Gelegenheit und Anlass.
Das ist schön.
Ja, für dich schon. Aber mitunter läufst du Gefahr, von deinen besten Freunden nach deinem Tod noch gehasst zu werden. Denn du bist mittlerweile zum leuchtenden Vorbild für alle und alles geworden.
Aus der Sicht der Mama?
Ja. Zum Beispiel behauptet sie fest und steif, du seist der beste Autofahrer der Welt gewesen. Dabei, nimm's mir bitte nicht übel, weißt du ja selber, dass du weder sehr gern noch besonders gut gefahren bist.
Nein.
Papa?
Also gut.
Dem Onkel Kurt hat sie unlängst fuchsteufelswild gemacht auf diese Art. Ich war zufällig dabei, weil mein Wagen gerade beim Service war. Also denk dir, er fährt die Margaretenstraße stadtauswärts und kommt zu der ungeregelten Kreuzung bei dem Kleidergeschäft. Du weißt schon, also kommt einer von links und wär fast in uns hineingekracht. Na, der Onkel Kurt verreist, bremst, alles ist soweit in Ordnung. Nichts ist passiert. Sagt die Mama, in diese Kreuzung ist der Heinrich... Sie sagt jetzt immer Heinrich und nicht mehr Heini, wie sie es damals zu dir gesagt hat. Ist der Heinrich immer sehr vorsichtig und bremsbereit gefahren, weil er die Gefahr von links gekannt hat. Der Onkel Kurt hat nur mit den Zähnen geknirscht. Du weißt, er knirscht wirklich und nicht nur symbolisch. Sonst war er ruhig. 3 Gassen weiter springt ein Dackel auf die Straße, weil er auf dem Gehsteig vis-à-vis einen anderen Hund sieht. Der Onkel Kurt bremst. Wirklich bestens. Rettet dem Dackel das Leben. Die Mama, wenn der Heinrich Hunde auf dem Trottoir gesehen hat, ist er nie so schnell gefahren. Man weiß doch, wie unberechenbar Tiere sind. Aha, hat der Onkel Kurt nur gesagt. Aber offenbar ist er irgendwie unsicher geworden und ist jetzt etwas langsamer gefahren. Sagt die Mama nach einer Minute, also der Heinrich ist nie so zögernd und langsam gefahren. Da kommt man ja mit der Straßenbahn rascher vorwärts. Daraufhin nimmt der Onkel Kurt seine Geldbörse, gibt der Mama 10 Schilling, bleibt stehen und sagt, bitte sehr, hier ist eine Haltestelle. Da kannst du auf die Tramway oder auf den Heinrich warten. Daraufhin war die Mama natürlich bitterbös. Das dauert dann meistens eine Woche, dann rufen sie sich gegenseitig an und alles ist wieder in Ordnung.
Ich weiß, ich kenne diese Geschichte.
Tja, natürlich. Du, verzeih, ich habe ja ganz vergessen, dass du ja ein...
Dass ich als Toter mein eigenes Informationssystem habe. Aber ich lass mir gern von dir erzählen.
Das ist ein bisschen unfair.
Na, schließlich darfst du nicht glauben, dass ich allwissend bin. Ich bin wie du auf Informationen angewiesen. Und da und dort habe ich sie eben schon.
Papa, weißt du übrigens, dass die Barbara, so oft sie in Wien ist, an dein Grab geht und dir dort Blumen hinlegt und eine Kerze anzündet?
Ja, ich weiß.
Na, freust du dich darüber?
Natürlich, sehr.
Naja, dann kränkt es dich wohl, dass ich das kaum je mache. Nicht einmal an deinem Geburtstag oder an deinem Todestag oder zu Weihnachten oder aller Seelen.
Das kränkt mich nicht. Ich kenne dich doch.
Papa, sag mal, wenn man einmal da ist, wo du jetzt bist und alle seine Lieben sind auch bereits da, dann lebt man doch ein sogenanntes seliges Leben. Harmonisch, ohne irdischen Streit, ohne alle irdischen Schwierigkeiten. Im Gegenteil, mit allen Freuden, die man sich je erträumt hat. Sind dann alle diese Lieben, ich meine, wie ist das? Ist man dann nur mit einer zusammen? Ja, und mit welcher? Oder ist man mit allen zusammen? Aber wie funktioniert das? Denn wo sind dann wieder die anderen, früheren oder späteren Lieben dieser Lieben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber du musst es doch wissen, Papa. Hm? Du weißt es doch, oder?
Was wünschen der Herr?
Andrea, da bist du ja wieder. Ich möchte dich was fragen.
Bitte?
Kochst du deinem Chef noch Kaffee?
Du willst streiten.
Aha, also du kochst ihm nach wie vor Kaffee.
Ja.
Und warum?
Weil ich der Meinung bin, dass es dazugehört.
Wozu?
Zur Aufgabe einer Sekretärin.
So ein Blödsinn. Und warum hast du dir meine Argumente nicht zu eigen?
Welche?
Na, dass es eben nicht zu deinen Aufgaben gehört. Zu deinen Aufgaben gehört es, die Ablage zu machen, zu telefonieren, Briefe zu schreiben, meinetwegen Termine zu notieren. Das sind alles Aufgaben für die Firma. Aber Kaffee kochst du nicht für die Firma, sondern für ihn.
Na und? Jede Sekretärin im Haus macht ihrem Chef Kaffee.
Das ist doch kein Argument. Ach Gott, ich habe dich gebeten, nicht sofort zu antworten. Warum denkst du nicht wenigstens eine Minute nach?
Weil das nichts ändert. Du verrennst dich in etwas und willst es mir mit Gewalt einreden. Du machst eine Staatsaffäre aus dem blöden Kaffee.
Ich mache doch keine Staatsaffäre daraus. Ja. Ich versuche lediglich, dir in Ruhe und mit Vernunft beizubringen, dass du eben etwas dabei finden sollst, wenn du diesen verdammten Kaffee kochst und servierst. Du gibst deine persönliche Würde preis, damit jener Herr seine Chefallüren unterstützt sieht. Nächstens will er Nudelsuppe und du machst sie ihm.
Nein, er will Kaffee.
Oh Gott, ist doch was Stures. Na, freilich will er Kaffee, weil das merkwürdigerweise auf der ganzen Welt ein Statussymbol der Chefs zu sein scheint. Nicht, weil er was Warmes trinken will oder weil um 9:30 in der Früh schon so müde ist, dass er was Aufputschendes braucht, sondern weil der 9:30 Kaffee sein Statussymbol ist. Hm. Was würde die Dorfinger von ihm denken, wenn sie in sein Zimmer kommt und er ganz ohne Kaffee da sitzt?
Ha? Das ist nicht so klar. Nur ein Kranker kann solche Überlegungen in Zusammenhang mit einer Tasse Kaffee haben.
Warum denkst du nicht eine Minute nach, so wie du es mir versprochen hast? Ha? Warum willst du überhaupt, ich frag dich, warum willst du mir überhaupt keine Ruhe geben? Ich sag dir was, mir geht das alles so entsetzlich auf die Nerven.
Peter, jetzt hör doch auf. Du bist ja verrückt. Wegen dieser blöden Kaffeegeschichte kannst du doch nicht so eine...
Sei ruhig, sei endlich ruhig. Es geht doch überhaupt nicht mehr um diese miese Kaffeesache. Es geht darum, dass ich Ruhe haben will vor dir. Verstehst du? Ruhe. Ich will nicht mehr in der Nacht aus dem Schlaf schrecken, deinetwegen. Verstehst du? Und ich will da nicht stundenlang deinetwegen wach liegen. Und ich will nicht mehr am Tag mitten aus der Arbeit, mitten aus der Konzentration gerissen werden. Wieder nur deinetwegen.
Günther, jetzt lass mich doch, hör doch auf.
Ja, weg mit dir. Endgültig weg. So. Papa, es hat sein müssen. Ich werde ja sonst noch verrückt. Jede Ecke wimmelt von Erinnerungen und Gedanken an sie. Es hat sein müssen. Weißt du, das Gespräch vorher, ich habe es geführt wie damals. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich es anders hätte führen sollen. Und das kann man stundenlang so machen. Es geht immer im Kreis und sie gibt keine sachlichen Antworten. Und sie will auch gar nichts ändern. Zu blöd. Ich reg mich ja auf, als wär's noch aktuell. Schade, dass ich kein Opinion-Leader bin.
Du könntest es immer noch werden.
Meinst du? Als Freund der großen Schauspielerin Rosi Pistor.
Als Freund oder besser noch als ihr Mann?
Seit ich dich kenne, hast du deine Theorie von der Selbstständigkeit, von deiner nämlich, verfochten. Du hast mit deiner einen Ehe genug und wirst nie wieder heiraten. Ja, und seit wir uns verabschiedet haben...
Verabschiedet, naja.
Na, seither willst du deine Selbstständigkeit mir zuliebe aufgeben.
Falsch. Du willst mich einfach missverstehen. Du bist doch nicht der Mann, der einem die Selbstständigkeit nimmt. Das war doch immer einer deiner Vorzüge, die mich so fasziniert haben.
Es fehlt nicht viel und du machst mich eingebildet.
Das ist es ja. Eingebildet bist du auch nicht. Obwohl du allen Grund dazu hättest.
Ich wüsste kaum einen.
Also wirklich, Günther. Würde ich dich nicht so gut kennen, hielt ich deine Bescheidenheit für penetrant gespielt. So aber weiß ich, dass sie echt ist. Ich werde nur nie draufkommen, woher sie stammt. Am ehesten könnte man glauben, dass sie auf der Unterschätzung deiner eigenen Fähigkeiten basiert. Aber das wäre vermutlich auch falsch, denn dann wärst du ja dumm und dumm bist du nicht.
Na, offenbar doch. Sonst hätte ich dich geheiratet und wäre heute berühmt und ein Opinion Leader.
Ja, da hast du allerdings wirklich einen Defekt. Denk nur an die Publicity. Werbemanager heiratet bekannte Schauspielerin.
Ja, oder umgekehrt. Ich wäre fortan Herr Pistor.
Aha. Da haben die Emanzipationsbestrebungen des lieben Günther also ihre verborgenen Mängel. Der Familienname muss nach wie vor vom Mann kommen. Das geltende Recht ist nicht einmal so verzopft wie du.
Ich meine nicht den Namen. Ich wäre ein Prinzgemahl, wenn du es so besser verstehst.
Das ist doch Unsinn. Jetzt bist du erfolgreicher Leiter einer fremden Werbeagentur. Im anderen Fall hättest du binnen kurzem deine eigene Agentur. Und du hättest nichts anderes dazu gebraucht als einen Werbetrick. Ich wundere mich, dass du plötzlich bei dir selber das ablehnst, was du ansonsten Tag für Tag machst. Erfolgreiche Namen machen und verwenden. Einfach Produkte gut verkaufen. Im konkreten Fall wärst ausnahmsweise einmal du das Produkt.
Eben. Aber ich wäre nicht mein eigenes. Ein wesentlicher Faktor dieses Produkts wärest du, oder besser dein Erfolg. Und von dem wäre ich bei aller scheinbaren Unabhängigkeit abhängig. Ich hätte vermutlich einige der besten Kunden des Landes, aber die würden erstens nur deinetwegen meine Kunden sein und zweitens würde ich sie verlieren, sobald du deinen ersten Misserfolg hättest.
Ach, und du meinst, der bleibt nicht mehr lang aus, da ich doch schon ein gewisses Alter erreicht habe.
Rosi, lass doch deinen Alterskomplex.
Den habe ich, seitdem ich mit dir zum ersten Mal in ein Lokal gegangen bin. Ich hatte Angst, die Leute würden uns für Mutter und Sohn halten.
So ein Unsinn. Was sind 9 Jahre? Wenn der Mann um so viel oder noch mehr älter ist, redet kein Mensch davon.
Ja, aber umgekehrt eben doch. Und du fürchtest doch selber meinen ersten Misserfolg.
Höre, der muss nie eintreten. Und wenn er eintreten sollte, muss er doch nichts mit dem Alter zu tun haben.
Wenn du aber so tust, als wäre mein erster eventueller Misserfolg gewissermaßen der Startschuss für weitere Misserfolge...
Das sage ich doch gar nicht. Aber ein Startschuss für ein Desinteresse an meiner Werbeagentur könnte er sein.
Also ich frage mich, wie du bei einer solchen Risikofeindlichkeit überhaupt ein Werbemensch hast werden können. Du bist nämlich gar nicht risikofeindlich. Und das alles ist ein Vorwand. Und weißt du auch wofür? Deine Eitelkeit würde es nicht ertragen, wenn du auch nur einen Kunden nicht dir, sondern mir verdanken würdest.
Ich habe geglaubt, ich sei so bescheiden.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Vor dir selber könntest du nicht bestehen, wenn dir der Gedanke, eine blühende eigene Firma auch nur zum Teil mir zu verdanken, schlaflose Nächte bereiten würde. Mir scheint das blöd.
Aber wenn es noch so blöd ist, so kann ich doch meine Persönlichkeit und meine Einstellung nicht verleugnen. Nur um dadurch zwar gedemütigt, aber noch erfolgreicher als jetzt zu sein.
Nein, du wirst schon recht haben. Die Gründe für persönlichen Erfolg sind aber selten auf eigenem Mist gewachsen. Geh der Sache auf den Grund. Und du wirst zum Beispiel draufkommen, dass du als kleiner, glatzköpfiger, fistelstimmiger Bursche kaum den Jahresauftrag für die Fluglinie bekommen hättest. Es fängt sogar noch früher an. Du wärst vermutlich nie Leiter der Agentur geworden. So. Und was hast du persönlich dazu getan, dass du groß und schlank bist, noch genügend Haare hast und eine recht passable Stimme? Deine Eltern oder der liebe Gott sind dafür zuständig, aber du nicht. Trotzdem akzeptierst du diese Gaben.
Da soll ich mich vielleicht kahl rasieren und mir die Beine abhacken? Gut, auch davon hängt Erfolg ab. Aber ich habe, du sagst es ja richtig, nichts dazu getan. Ich würde aber bewusst etwas tun, wenn ich mich mit deinem Namen verkaufen wollte.
Ach, Günther. Ich habe immer gedacht, Das wäre schließlich nur eine Nebenwirkung. Man heiratet ja mitunter und unter anderem auch, weil man sich liebt. Manche sogar deswegen.
Und das schon.
Und hast du mich nicht wenigstens geliebt? So stark sogar, dass wir fast ein Baby bekommen hätten, wenn ich es mir nicht hätte nehmen lassen.
Bitte?
Du kannst dich doch noch an meine Zyste erinnern, die ich mir in Salzburg habe wegoperieren lassen. Du hast mich sogar einmal im Krankenhaus besucht.
Ja, nur einmal, weil du unverständlicherweise damit nach Salzburg fahren musstest und ich gerade damals in Wien sehr angehängt war.
Ja. Die Zyste war ein Baby.
Von mir?
Von wem denn?
Das ist nicht wahr.
Es ist wahr.
Du hast dir ein Baby nehmen lassen? Mein Baby? Ja, was fällt dir ein? Du bist verrückt, gemein. Mein Kind. Sie lässt sich mein Kind nehmen. Abtreiben, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Ohne mich zu fragen. Mein Kind, mein Eigentum. Ab in den Abfluss. Das ist nicht zu fassen. Und dazu fährt sie auch noch nach Salzburg. Entehrt die Stadt. Weißt du, was du da sagst? Das einzige Kind, das ich in meinem Leben gezeugt habe, hast du mir vorenthalten. Ich will kein anderes Wort gebrauchen. Hintergangen hast du mich. Eine Zyste. Aber es ist mir ja damals schon merkwürdig vorgekommen. Sehr merkwürdig, das Ganze.
Du hast es immer gewusst. Brüll also jetzt nicht.
Was? Ich habe es gewusst?
Du wolltest doch nie ein Kind. Auch nicht von Barbara. Denk an deine eigenen Worte. Und an alle Vorsichten, die du angewendet hast. Da war es nur an mir, den einen Irrtum, den ja schließlich ich begangen hatte, wieder auf diese Weise und in deinem Interesse zu korrigieren.
Du wolltest es nicht! Deiner Karriere wäre es abträglich gewesen.
Ja, das auch.
Dann mach doch jetzt nicht eine Märtyrerin aus dir.
Das mach ich nicht. Spiel du nur nicht den Gerechten. Dir war mein Weg in die Klinik damals sehr recht. Einen so großen Blumenstrauß habe ich vorher und nachher nicht von dir bekommen.
So und so, ja. Blumen als Alibi. Naja, stimmt, ich habe es geahnt.
Gewusst.
Geahnt. Wie kann ich so etwas wissen?
Und du warst froh über meine Entscheidung. Es wäre dir nicht sehr gelegen gekommen damals.
Nein.
Es käme dir nie sehr gelegen. Mir hingegen tut es fast ein wenig leid, dass ich diesen Schritt damals getan habe.
Fast und ein wenig. Also nicht.
Oh ja. Denk doch, ich hätte ein Baby. Ich hätte übrigens niemandem den Vater verraten. Und du hättest keinerlei Verpflichtungen gehabt.
Naja, nur drückt man sich um sowas nicht. Das ist doch das Bewusstsein. Auch wenn es noch so altmodisch und lächerlich klingt, dass es Blut vom eigenen Blut ist. Und dieses Bewusstsein verpflichtet rein moralisch. Es verpflichtet nicht nur, es ruft. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe. Eben darum gibt es dieses Kind nicht.
Wir wollen ihm eine Kerze anzünden.
Sie brennt, Günther. Seit 5 Jahren.
Peinlich, nicht? Jetzt ist uns der Gesprächsstoff ausgegangen. Das ist uns früher eigentlich nie passiert. Im Gegenteil. Weißt du noch, wie wir im Auto an den Kreuzungen immer gelacht haben? Wenn wir bei Rot in die anderen Autos hineingeschaut haben, wo die Ehepaare stumm und verbissen nebeneinander geradeaus starrend auf Grünlicht gewartet haben? Wir hingegen hatten dauernd was zu bereden.
Ja, die Zeit ist uns zu kurz geworden, weil wir uns so viel zu sagen hatten.
Wäre das immer so geblieben?
Ich nehme es an.
Wir haben dieselbe Sprache gesprochen. Das war es auch. Wie viele Menschen tun das schon? Sie reden, wenn sie es überhaupt tun, aneinander vorbei. Überhaupt Mann und Frau.
Tja, das war ja auch der Grund für meinen Horror vor dem Heiraten. Der Trauschein ist für viele eine Art Schweigegelübde. In so einen Orden muss ich nicht eintreten.
Als Kind habe ich mit den Bäumen gesprochen. Ich habe angenommen, dass sie mich verstehen und auch manches mitempfinden können, dass ihnen aber nur die menschliche Sprache mangelt. Die Bäume waren meine Freunde. Ich hatte sonst keine. Und auch keinen Bruder und keine Schwester. Die Bäume haben gerauscht oder auch voll Verständnis ihre Blätter leicht klimpern lassen.
War dir das genug?
Oh, es war wundervoll. Ich redete zu ihnen laut und ohne Scheu. Und ich hatte bloß Angst, ein Mensch würde hören, was ich ihnen anvertraute.
Was hast du ihnen erzählt?
Oh, Ängste und Hoffnungen, Leiden und Freuden. Meine erste Liebe zum Beispiel.
Als du 8 warst, und das gleichaltrige Mädchen liebtest.
Ja, dass sie mich geküsst hat und dass sie langes schwarzes Haar hatte und Ilse hieß. Na, wem sonst hätte ich es erzählen können als den Bäumen? Selbst heute glaubt mir doch niemand diese Liebe. Mit acht lächelt jeder mitleidig und geküsst nimmt jeder als Übertreibung. Es ist mir egal. Die Bäume wissen und glauben es.
Das klingt, als würdest du heute noch zu ihnen sprechen.
Ja, ich tue es. Und ich verteidige sie. Wo immer ein Baum gefällt werden soll, versuche ich ihn zu retten. In der Allee vor unserer Agentur stehen zwei Kastanien, die ich geschützt habe. Bei Kanalarbeiten hätten sie sterben sollen. Siehe, es ist aber auch so gegangen.
Ich liebe dich.
Nein, nein. Ich bin kein Romantiker. Bäume zu schützen ist eine sehr realistische, nüchterne Sache. Sie spenden Schatten, Feuchtigkeit und Luft. Ihre Blüten kann man zu Tee verarbeiten. Ihre Früchte kann man essen.
Unter ihnen kann man liegen?
Ja, liegen und lieben. Hey, Andrea, du bist schon wieder da? Du?
Viel Sonne, summende Bienen, ein leichter Wind. Oh
nein, wird sie denn ewig bleiben? Ja, 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 viel Sonne und ein dünnes Sommerkleid. Ach, Andrea, warum hast du vorhin sogenannte Davongelaufene gesagt? Hm? Du bist doch davongelaufen. Und schon vorhin habe ich dich nach dem Wort sogenannte gefragt. Aber wie immer, wenn wir miteinander sprechen, wird die Hälfte davon zerredet. Ich merke es im Moment nicht und erst wenn du weg bist, entdecke ich, dass ich wieder einmal um x Antworten geprellt worden bin. Ich frage mich oft, ob du das absichtlich tust oder ob das einfach nur so passiert.
Das passiert, Günther. Mhm. Aber es passiert nicht mir. Du stellst so wie jetzt eine Frage. Redest aber nachher noch weiter. Erläuterst womöglich die Frage. Und was sich dann einstellt, ist womöglich eine Diskussion über diese Erläuterung. Aber die Frage selbst, die fällt unter den Tisch.
Die Frage nicht, sondern die Antwort.
Ach, bitte, wie du meinst. Jetzt zum Beispiel sind wir wieder mittendrin. Man muss sich schon gehörig konzentrieren, um die Frage nicht zu vergessen, mein Lieber.
Ja, ja, es ist wahr. Ich weiß sie aber noch. Sogenannte Davongelaufene. Du bist mir davongelaufen. Hm.
Du hast mich vertrieben.
Oh, keine Spur, das bildest du dir ein.
Naja, du hast mich nicht wie ein Huhn verscheucht. Es ging indirekt, aber wieder nicht so indirekt vor sich.
Aha, aufschlussreich wie immer.
Willst du sagen, dass mein Wunsch, dich zu heiraten und deine jahrelangen Vertröstungen sehr gut harmoniert haben?
Nein, aber es waren stichhaltige Gründe und keine Vertröstungen.
Mit dieser Begründung wirst du zurechtkommen müssen, lieber Günther, solange du mein Weggehen bedauerst. Dann war ich eben voll Unverstand für deine Probleme. Und das muss es dir doch erleichtern, nicht mit mir zusammen sein zu müssen. Und statt dass du darüber sinnierst, ob ich von selber davongelaufen bin oder ob du mich vertrieben hast, finde dich damit ab, dass ich fort bin. Ja, und wenn du an mich denkst, dann... Dann denk doch an den Baum, unter dem wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Zum Beispiel.
Tja. Zum Beispiel. Mhm. Es war eine Eiche. Ein Hoch stand in einer Rotbuche in einem lauen Herbstabend. Ein Gasthofzimmer, in das eine Riesenplatane hereingerauscht hat. Die Äste sind fast zum Fenster hereingekommen. Ein Sturm, wir waren so geborgen. Barbara, ich will dich nicht in einen Topf mit den anderen werfen, aber auch bei dir war's ein Baum.
Bei mir war's ein Kirschenbaum. Wir sind mittendrin gesessen.
Und haben Kirschen gepflückt.
Und gegessen.
Selbst vergessen.
Bis dir eine sehr poetische Idee gekommen ist.
Tja. Von den Kirschen zum Kirschenmund. Den Zusammenhang habe ich damals aber gar nicht erkannt.
Tja, das eben sind die wahren Genies, die solches unbewusst tun.
Barbara, was ist in dich gefahren?
Die vielen Bäume, Günther, vielleicht. War beim allerersten Kuss mit der kleinen achtjährigen Ilse auch ein Baum im Spiel?
Lass mich nachdenken. Ja, na sowas, ein Kastanienbaum. Und die hatte alle Taschen voll Kastanien. Aber Barbara, der Kirschenbaum war doch der schönste.
Meinst du?
Ich weiß es. Bäume. Die Elisabeth war eine Ausnahme. Da war weit und breit kein Baum. Mitten auf dem Domplatz. Elisabeth, die große Ausnahme überhaupt. Die einzige Verheiratete. Elisabeth. Elisabeth, da gibt's das. Sie ist doch so lebendig vor mir gewesen. Ich habe immer gesagt, dass ich ihr Gesicht mit verbundenen Augen aus 1000 Gesichtern herausfinden würde. Und jetzt kommst du nicht? Komm, bitte. Elisabeth. Ja, servus. Da bist du ja. So bist du immer am Wandschrank im Büro gestanden. Als die große Ausnahme, die ich von meiner Regel gemacht habe, mit niemandem im Büro intim zu werden. Ach, intim, was für ein Wort. Wie aus dem Polizeibericht. Und dann bin ich zum Wandschrank hingegangen. Ja, keine offene Tür im Zimmer hat uns daran hindern können, uns zu umarmen. Aber es war nicht das Alltagsverhältnis, Sekretärin, Chef. Es war eine beglückende Liebe, ja. Es war wunderbar. Elisabeth, geht es dir gut?
Danke, es geht mir gut.
Du hast schon 4 Kinder, habe ich gehört.
Ja, 4.
Oh Gott, Kinder. Immer dasselbe, als ob es darauf ankäme. Was habt ihr alle mit euren Kindern? Seid ihr Fruchtbarkeitssymbole oder Gebärmaschinen? Oder wollen die Männer damit ein äußeres Zeichen für ihre Potenz schaffen? Unsinn. 4 Kinder sagen bestenfalls, dass es im Lauf von 5 oder 6 Jahren eben 4-mal geklappt hat. Mehr sagen 4 Kinder nicht.
Ich mag meine Kinder, deshalb habe ich sie.
Ist ja gut. Schauen sie deinem Mann ähnlich?
Nein.
Wem denn? Dir?
Dir.
Was? Mir? Na, was soll das?
Nichts. Es ist einfach so.
Elisabeth, also wir haben uns seit 7 Jahren doch nicht gesehen, geschweige denn... Ach,
warum regst du dich so auf?
Na, da schauen 4 Kinder, die ich nie gesehen habe, mir ähnlich und ich soll mich nicht aufregen?
Hast du die Wahlverwandtschaften gelesen?
Ja, natürlich. Moment. Da bekommt doch die Charlotte von ihrem Mann Eduard ein Kind. Beide sind aber im Moment der Umarmung in Gedanken bei ihrem Geliebten. Ehebruch im Ehebett also. Ja. Und dann hat das Kind tatsächlich die Züge... Elisabeth, willst du mich damit trösten oder aufziehen?
Du kannst die Kinder sehen.
Naja, ich muss dir eigentlich ein Geständnis machen. Ich habe sie gesehen. Vor Wochen bin ich einmal einen ganzen Vormittag um dein Haus geschlichen, bis du endlich herausgekommen bist. Ich habe sie gesehen. Stimmt. Sie schauen mir ähnlich. Sehr sogar. Ich habe es kaum fassen können. In den Wahlverwandtschaften von Goethe nimmt man so etwas hin als dichterischen Akzent oder so. Aber wenn man das erlebt, selbst erlebt und sieht und dazu noch 4-mal, das ist schon merkwürdig. Soll mich das stolz machen? Na, es verwirrt mich. Es macht mich nicht stolz. Es ist verrückt, verrückt. Liebst du mich noch?
Meine Schwüre sind nicht die Ausgeburt irgendeiner schwülen Stimmung gewesen. Sie gelten.
Du kannst mir telepathisch jede beliebige Nachricht übermitteln und ich werde keine Mühe haben, sie zu empfangen. Aber dich selbst werde ich wohl nie verstehen.
Was verstehst du nicht?
Du liebst mich, aber du hast dich nicht scheiden lassen, um mit mir zusammen zu sein.
Das ist unverständlich.
Ist's denn so klar? Bitte erklär es mir.
Ich war verheiratet, als ich begonnen habe, dich zu lieben. Lange Zeit hindurch habe ich mich geprüft. Ich habe versucht, mir vorzustellen, dass ich mich von Otto trenne und zu dir gehe.
Ja, und?
Es war eine wunderschöne Vorstellung. Aber sie war nur wunderschön für mich.
Für mich doch auch.
Ja, Günther, für dich auch, aber nicht für Otto.
Aber du hast ihn doch betrogen und er hat es gewusst.
Und er hat mir verziehen.
Ja, das ist wahr. Es war geradezu gespenstisch, wie er dir verziehen hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Nachts um zwei habe ich dich im Wagen nach Hause gebracht. Mich hätte fast der Schlag getroffen. Da stand Otto, dein Mann, ruhig wie eine Säule vor dem Haustor. Um 2 Uhr in der Nacht. Ich habe mich schon auf eine Rauferei mit ihm gefasst gemacht, oder dass ich dir zu Hilfe kommen muss, wenn er etwa in Zorn auf dich einschlägt. Aber nichts dergleichen. Du bist zu ihm hingegangen, er hat dich begrüßt und ihr seid still und ruhig im Haus verschwunden. Und ich glaube sogar, dass er auch dann in der Wohnung kein weiteres Wort hat verlauten lassen, nicht? Ihr habt geschlafen und seid am nächsten Morgen zur Tagesordnung übergegangen.
Ist das nicht schön?
Ja, vermutlich. Du weißt auch, dass du das von mir nie erlebt hättest. Ich hätte an Otto Stelle den Kerl, der dich da nach Hause gebracht hätte, erst einmal zu Brei geschlagen. Und was du zu hören bekommen hättest, weiß ich nicht genau. Es wäre aber wohl etwas zu hören gewesen.
Günther, mach dich nicht so, wie du gar nicht bist. Du hast es doch auch nicht getan.
Wieso? Ich war doch nicht an Ottos Stelle.
Nein, das nicht. Du warst ganz einfach an deiner Stelle.
Was meinst du? Ich verstehe dich nicht.
Du verstehst mich sehr gut. Ich habe dich, wenn man das als verheiratete Frau vom Freund behaupten kann, betrogen.
Nun ja, mit Otto.
Nein, nein, gerade nicht mit Otto. Der hat in dieser Zeit gar nicht mitgespielt.
Also was dann?
Ich sage ja, du weißt es. Du erinnerst dich heute noch genau an jenen Studenten, den du engagiert hast, damit er uns eine Woche lang beim Verpacken der Werbepakete für die damalige Großkampagne hilft.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Also. Und du hast mich auch am Abschlussabend, den du zur gelungenen Kampagne am Wochenende eigens in deiner Lieblingsstadt Salzburg veranstaltet hast, mit ihm tanzen gesehen. Und du hast mich gesehen, wie ich dort bei der Bar mit ihm gesessen bin. Und du hast mich auch mit ihm weggehen gesehen. Und es hätte für dich vermutlich gar nicht unserer Telepathie bedurft, um zu wissen, wohin ich mit ihm gegangen bin.
Nein.
Und auch du hast nichts gesagt. Am Montag darauf warst du nur ein wenig stiller als sonst, aber du warst höflich wie sonst, lieb wie sonst. Wir haben uns sogar geküsst, obwohl ich dich 2 Tage vorher betrogen hatte. Betrogen, Günther.
Du warst eben auch da die Ausnahme. Wie in allen anderen Dingen. Nur du hast mich betrogen. Während ich sie kannte, war ich immer jeder treu und jede war mir treu. Nur du.
Ja, ja, Günther. Es hat bei mir ja auch ohne Baum angefangen. Ohne Kirschbaum. Ohne Platane. Ohne Rotbuche. Und ohne Eiche.
Papa? Papa, hättest du an meiner Stelle Erika geheiratet?
Ja, natürlich.
Und würdest du eine von ihnen heiraten?
Jede einzelne.
Papa, du sollst mir doch helfen. So hilfst du mir doch nicht. Hilf mir, sag mir irgendetwas, was mir wenigstens für später weiterhilft. Du, Papa, das geht doch nicht so weiter.
Das Landesstudio Niederösterreich brachte im Programm Österreich 1 das Hörspiel Salzburg, kurzer Aufenthalt von Herbert Pirker. Die Personen und ihre Sprecher waren Günther Thomas Strux, Vater Hans Krasnitzer, Barbara Adelheid Picher, Andrea Marion Degler, Marlene Dolores Schmiedinger, Rosi Erika Burkhardt, Elisabeth Bibiane Zeller. Aufnahme und Schnitt Therese Hausl, Tontechnik Ingenieur Bruno Capella. Regie Johannes Twaroch.